Fußspuren, Fußstapfen. In wessen Fußstapfen oder Fußspuren läufst du? Aktuell haben wir ja leider keinen Schnee, sondern dafür den tollen Regen, der uns in Weihnachtsstimmung bringt. Aber wer schon mal einen steilen Berg hinaufgegangen ist im Tiefschnee, der freut sich, wenn er vor sich Fußspuren sieht. Denn man weiß, wenn man da drin geht, kann man einiges an Kraft sparen. In jemandes Fußstapfen treten ist ja auch so ein bekanntes Sprichwort. Damit meint man, dass man die Nachfolge von jemandem antritt und man es möglichst genauso machen möchte wie der Vorgänger im Amt und Beruf. Man möchte genauso werden. Es bedeutet, dass man ein Vorbild hat, ein Idol, dem man nacheifert und dem man ähnlich werden möchte. Das Wort Fußstapfen kommt ja vom Verb tappen und das bedeutet, dass ein Mensch oder jemand hinter den Fußstapfen jemandes anderes hinterher tappt, also jemandem hinterher tappen. In wessen Spur läufst du? Hinter wem tappst du her? Der eine hat vielleicht von seinem Vater ein Unternehmen übernommen oder wird es übernehmen und nimmt sich das dann vor, genauso zu machen oder vielleicht gerade das Gegenteil davon, wie das manchmal so läuft. Man wird Abteilungsleiter in einer Firma, übernimmt die Stellung von dem Vorgesetzten oder man übernimmt ein Amt in der Politik oder vielleicht auch in der Kirche. Und dann kann man sich entscheiden, habe ich ein Vorbild, ein Idol, dem ich hinterher eifern möchte, dem ich hinterherlaufen möchte, oder habe ich das nicht? Als ich Teenager oder Jugendlicher war, hatte ich immer ganz klare Vorbilder und Idole. Also da war ich irgendwie verrückt. Also als ich dann Gitarre gespielt habe, dann war klar, das ist der Gitarrist, so will ich werden wie der. Und ich habe jetzt auch nicht gesagt, ja, ich will irgendwie mein eigenes Ding machen und irgendwie meinen eigenen Sound entwickeln. Ich wollte genauso werden wie dieser Gitarrist. Ich wollte der sein. Nicht ich selber. Ich wollte nicht der Eddie sein. Ich wollte der sein. Heutzutage habe ich gemerkt, bei Jugendlichen ist das eher out. Also als wir mal das Thema Vorbilder in BU hatten, da war das eher mal eine Ausnahme, dass jemand gesagt hat, ja, das ist mein Vorbild und ich will genauso sein wie der. Heute sind wir ja noch mal viel individualistischer veranlagt. Jeder macht sein eigenes Ding und legt so seine eigene Spur. Aber ich hatte nie den Gedanken zu sagen, ich will irgendwie mein eigenes Ding machen. Ich hatte klare Idole, denen ich hinterhergeeifert bin. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Einer der einflussreichsten Gitarristen der modernen Pop-Rock-Musik von den Red Hot Chili Peppers ist ja John Frusciante. Wahrscheinlich haben viele von euch schon mal ein Lied gewollt oder ungewollt davon gehört. Und er wurde gefragt, wie hast du das geschafft, dass du so einen eigenen Sound entwickelt hast? So einen speziellen charakterlichen Sound. Und dann hat er gesagt, ich hatte ein klares Vorbild und ich wollte auch genauso werden wie mein Vorbild, aber es ist halt was anderes rausgekommen. Also das hier jetzt. Wo klar ist, klar, wir eifern Menschen hinterher und wollen genauso werden wie sie vielleicht. Was rauskommt, ist dann aber dennoch wieder was Eigenes. Und ich weiß nicht, ob ihr die Frage gerade eben beantworten konntet. In welchen Fußspuren laufe ich? In den Spuren meiner Eltern, meines Vorgängers, auf der Arbeit, im Unternehmen? Oder ob ihr sagt, ich folge gar keiner Spur. Ich bin doch ich bin mein eigenes Individuum. Ich habe meinen eigenen Weg. Ich laufe meine eigene Spur. Ich weiß nicht, ob das biblisch-theologisch überhaupt möglich ist, als Mensch seine eigene Spur zu gehen. Ich bin der Überzeugung, Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, seine eigene Spur selbst zu ziehen, sondern er ist dafür gemacht, in Spuren jemandes anderen zu laufen und ihm nachzueifern. Und das ist auch das, was der Apostel Petrus uns sagt in seinem Petrusbrief. Da sagt er ganz klar: Tretet in seine Fußstapfen, also gemeint sind die Fußstapfen von Jesus Christus, und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Und der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief zum Beispiel: Ja, ich habe Titus gebeten, euch zu besuchen, und den Bruder mit ihm gesandt. Hat Titus euch etwa übervorteilt? Haben wir nicht beide im gleichen Geist gehandelt? Sind wir nicht in den gleichen Spuren gelaufen? Apostel Paulus sagt hier, damit ist er und sein Mitstreiter Titus, dass sie beide gemeinsam in den Fußstapfen Jesu laufen und ihm hinterher tappen. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, unser Oberthema ist ja Advent, den Weg finden. Wie passt das eigentlich zusammen? Denn Advent bedeutet ja Ankunft. Die heidnischen Religionskulte haben im Advent sozusagen erwartet, dass der Gott, den sie anbetet, in ihrem Anbetungskreis erscheint und sich ihnen zeigt. Oder man hat einen Kaiser, der vom Feldzug gekommen ist, in der Heimatstadt erwartet, und dann hat man eine Feier gemacht und ihn geehrt. Das ist doch Advent. Advent ist doch, da kommt etwas zu mir. Wieso muss ich denn an Advent einen Weg finden? Und diese Frage hat auch die Jünger beschäftigt. Die gleiche Frage hatten die Jünger. Sie wollten wissen, was ist denn eigentlich der Weg für mich? Was ist der Weg, wenn ich Jesus Christus nachfolge und in seine Fußstapfen trete? Wo komme ich denn dann hin? Da komme ich vielleicht dahin, wo ich gar nicht hin will. Wer weiß das schon? Und wir schauen uns unseren Bibeltext an. Der steht in Johannes im 14. Kapitel und ich lese die Verse 1 bis 11. Da sagt Jesus: Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen. Aha, hier geht es um Advent, um Ankunft. Und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Der Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Wie finde ich den richtigen Weg? Was ist der Weg für mein Leben? Das ist eine Frage, die sich vor allem viele junge Menschen stellen. Also, welchen Beruf soll ich lernen? Was ist der Partner für mein Leben? Mit wem soll ich gemeinsam meinen Lebensweg gehen? Wo soll ich wohnen? Das sind wichtige Fragen. Aber die Frage, die hier gestellt wird vom Thomas, die ist noch viel wichtiger. Weil der Thomas, der fragt jetzt nicht, Jesus, was ist denn dein Plan für mein Leben? Was ist denn dein Weg mit mir, den du mit mir in dieser Welt gehen willst? Sondern die Frage, die der Thomas hat, ist, was ist denn der Weg wohin? Was ist der Weg zu Gott? Was ist der Weg zum Vater? Das ist seine Frage, die er hat. Und das ist auch die wichtigste Frage, die es zu stellen gibt. Wie komme ich zu Gott, zu meinem Vater? Wie komme ich in sein Reich? Und die Antwort, die Jesus ihm hier gibt, ist folgende. Wir hatten Wegweiser, die uns einen Weg gewiesen haben an Advent. Ein Kompass, eine Landkarte oder ein Licht. Und Jesus sagt zu Thomas, dein Wegweiser kannst du wegwerfen, deine Landkarte kannst du wegschmeißen, dein Kompass auch und das Licht brauchst du auch nicht, weil wenn du den Weg suchst und wissen willst, was der Weg ist, sagt Jesus, ich bin's. Brauchst jetzt keinen Kompass mehr, keine Karte, kein Licht, ich bin es. Ich bin der Weg. Und was Jesus hier sagt, ist nicht zu den Jüngern, ich habe euch irgendwie eine Spur gelegt, in der ihr jetzt nachfolgen sollt, der ihr nachlaufen sollt, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich habe ihn nicht geschaffen, ich bin es selbst. Und dann sagt Philippus hier, lass mich doch mal bitte ganz kurz Gott schauen. Zeig uns mal den Vater. Zeig uns mal, wie Gott ist. Ich möchte Gott sehen. Dann sagt Jesus, du willst Gott sehen? Ich bin doch hier. Wenn du Gott siehst, dann siehst du nichts anderes. Da siehst du nicht viel was anderes. Der Vater ist in mir und ich bin in dem Vater. Was willst du noch? Und was der Apostel Johannes uns hier deutlich machen will, und das ist schon vom Anfang vom Evangelium, ist, wenn Gott in dieser Welt leben würde, dann ist es so wie Jesus, weil Jesus ist vollkommener Gott, ganz Gott und wahrer Mensch. Und Gott ist auf diese Erde gekommen und hat eine Spur hinterlegt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir wirklich mal so die Spuren aufzeichnen würden, die Jesus gegangen ist, wie sehen die denn aus? Wo würden die denn langführen? Ich habe schon überlegt, lege ich hier so ein paar Spuren hin und so, aber es passt nicht so zur Deko. Das allererste, was wir über die Spuren Jesu oder die Spuren Gottes sehen, ist, sehen wir in diesem Philippa-Hymnus, wo es heißt, er, der in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Stufe Nummer eins, Fußstapfe Nummer eins ist von oben nach unten. Der Weg der Erniedrigung. Wir freuen uns, dass wir Weihnachten feiern, dass Jesus geboren ist. Aber für Jesus war es ein Weg nach unten, eine Abstufung, eine Degradierung, die er allerdings freiwillig auf sich genommen hat. Gott, Jesus, seine Fußspur führt von oben nach unten. Es ist eine Erniedrigung. Er verkörpert das Gegenbild zu einem sich selbst erhöhenden Herrscher und wird damit eigentlich zum wahren Herrscher. Wir Menschen wollen immer höher. ich will aufsteigen, ich will bekannt werden, ich will Einfluss, ich will Macht, ich will Klicks auf Instagram, berühmt werden, nach oben. Aber die Spur Jesu, die Spur Gottes von oben nach unten. Willst du dieser Spur folgen, bleibt dieser Schritt nach unten nicht aus. Jesus zieht sich die Knechtsschürze an, wäscht seinen Jüngern die dreckigen und stinkigen Füße. Und das ist der Ausdruck für das, was die Lebensmentalität von Jesus Christus war. Wir wollen jetzt in der Gemeinde wieder selber putzen. Ja, also Putzfirma ist gekündigt. Und ich habe gedacht, naja, jetzt gibt es ja eine Liste, wo wir uns eintragen können. Wer will begeistert das Gemeindehaus putzen? Jesus wäre der Erste, der in der Liste stehen würde. Und wird sich keiner von uns dort eintragen, Jesus Christus wird sich für jede Woche einschreiben. 100%. Der wäre sich dafür nicht zu schade. Der wird sich die Zeit auch nehmen. Wir nicht, ja, aber Jesus schon. Unten im Jugendraum, oder unten, wenn Jugend ist, habe ich mit dem David Popa immer so eine kleine, bisschen Spaß gemacht. Ich sage, jetzt müssen wir aufräumen, jetzt müssen wir die Spülmaschine ausräumen. Sage ich, jetzt kommt immer die Arbeit für die Größten. Weil Christus hat gesagt, wer ist der Größte? Was, der hier auf der Kanzel steht? Jesus hat gesagt, der Größte unter euch sei der Diener allen. Das ist der Größte unter uns. Wir stehen, hier oben ist die Kanzel, aber Jesus wird einmal die Verhältnisse umdrehen. Oben ist unten und vorne ist hinten. Die Ersten werden die Letzten sein, die Letzten werden die Ersten sein. Und das ist die Spur Gottes. Willst du ihr folgen, von oben nach unten, sich beugen, sich demütigen, sich erniedrigen? Dann habe ich mir gedacht, führen die Spuren Jesu weiter? Seine Spur führt zu Menschen, die ausgestoßen waren. Seine Spur führt zu Menschen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Da ist zum Beispiel der Zachäus. So, der Zachäus, der war ein Volksverräter. Er hat für die Römer bei den Juden Steuern eingenommen. Und wenn die Römer gesagt haben, 10 Euro, dann hat er gesagt, gut, machen wir 20, 10 für die Römer, 10 nehme ich noch für mich. Und wenn dann der Zachäus bei mir vor der Türe steht und knöpft mir die 20 Euro ab oder Denare, dann sage ich, gut, Carlos, für dich gibt es leider kein Weihnachtsgeschenk. Das Geld hat der Zachäus bekommen. Ich glaube, da würde ich auch nichts mit dem zu tun haben wollen, oder? Da würde ich sagen, wegen dir kann ich meinem Sohn kein Weihnachtsgeschenk machen, keine Freude machen. Es ist doch logisch, dass ich mit dem nichts zu tun haben will. Und er wurde geächtet und gehasst von seinen Landsleuten. Jesus ist hingegangen. Seine Fußstapfen führen zu Menschen, die krank sind, ausgestoßen wegen Aussatz. Und dann finde ich es noch bemerkenswert, dass diese Spuren zu einem Brunnen führen, in einer Mittagshitze, wo Jesus einer Frau begegnet ist, die ebenfalls ausgestoßen wurde, geächtet wurde, weil sie in Ehebruch gelebt hat, den 5. Mann hatte und deswegen in der Mittagshitze, wo keiner hingeht, alleine dahin gehen muss. Und Jesus geht zu ihr, zu einer Samariterin, die verfeindet waren. Und was macht Jesus mit dieser Frau? Er bietet ihr ewiges Leben an. Und er bietet ihr an, ihn anzunehmen und ihm nachzufolgen. Er verurteilt sie nicht, sondern sagt, ich bin das Wasser, ich bin die Sehnsucht, die nur ich erfüllen kann. Und dann führen die Spuren nicht zuletzt dorthin, ans Kreuz. Und das Kreuz ist der Gipfel der Selbstaufopferung, der Gipfel der Selbsterniedrigung. Jesus ist aus menschlicher Sicht in absoluter Schande gestorben. Aber das Kreuz ist auch der Gipfel der Liebe. Es gibt keine größere Liebe als das Kreuz. Und was ist das für eine Liebe? Jesus ist nicht gestorben für Menschen, die gesagt haben, hilf mir bitte, ich brauche dich. Jesus ist auch nicht für Menschen gestorben, die gesagt haben, ich bin ein Fan von dir, sondern Jesus ist für Menschen gestorben, die ihn gehasst haben. Die Menschheit rebelliert gegen Gott und sein Wesen und seine Gebote. Wir haben Christus dahin gebracht. Das war nicht so, dass die Menschen nach Hilfe gerufen haben. Hilf uns aus unseren Sünden. Nein, Jesus ist für die gestorben, die ihn gehasst haben. Und er hat seine Hände von den Menschen und für die Menschen durchbohren lassen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du gerade bist, ob du sagst, in meinem Leben sehe ich keinen Weg mehr, keinen Ausweg. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es weitergehen soll. Ich bin überlastet, ich bin überfordert und übersorgt. Wie soll es weitergehen? Wird Krieg kommen? Wird es finanziell noch schlechter werden? Werden die Kosten noch mehr steigen? Wie wird es mit meiner Gesundheit weitergehen? Und ich weiß es auch nicht. Ich habe auch diese Fragen. Aber eine Sache weiß ich. Und das sagt Jesus hier. Dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, jetzt, in diesem Augenblick, bin ich im Himmel. Und Jesus hat Hammer und Stechbeil bereit, so stelle ich es mir bildlich vor, und zimmert dir mit seinen durchbohrten Händen, die für dich durchbohrt wurden, zimmert dir deine ewige Wohnung, deine ewige Heimat beim Vater. Und auch wenn die Zeit bis dahin nicht vielleicht leicht oder rosig wird, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr braucht keine Angst haben, ich habe euch versprochen, ich zimmer euch eure ewige Heimat. Das ist das Ende. Das Ende steht schon fest. Das Ende ist schon klar. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst keine Panik haben. Das Ende ist schon klar. Und der Weg dahin, zu eurer ewigen Wohnung, den kennt ihr ja. Das ist nicht so, dass ihr nicht wisst, was ist der Weg. Sagt Jesus, ich bin's doch. Ich bin's doch. Und Jesus lädt uns ein und seine Jünger und sagt, ihr kennt jetzt meine Fußspuren, ihr kennt meine Fußstapfen, aber stellt sich jetzt doch noch folgende Frage. Warum soll ich, wenn ich doch Jesus schon kenne und Jesus der Weg ist, wieso soll ich jetzt noch in die Fußstapfen von Jesus Christus treten? Das macht doch keinen Sinn. Also, ich kenne doch Jesus, ich weiß, ich komme zu Gott, ich komme zum Vater. Warum soll ich denn noch diesen Weg gehen? Früher als Teenager oder Jugendlicher habe ich gedacht, Jüngerschaft, ja, Jünger Jesu sein, das ist das Hauptthema von unserem nächsten Jahr ist, ja, das ist was für extreme Christen, so für Hardcore, sagt man heute, für Hardcore-Christen. Aber das will ich ja nicht sein. Ich will ja diese ganzen Entbehrungen in meinem Leben gar nicht machen. Ich will an Gott glauben, an Jesus und die Gemeinde gehen und will auch von Gott erzählen, aber so extrem alles aufgeben, sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und Jesus nachzufolgen, warum soll ich das denn da noch machen? Warum soll ich das denn noch machen? Das eine ist normal, ja, normaler Christus, das andere, Jüngerschaft, ist dann extrem. Allerdings habe ich festgestellt, Jüngerschaft, Jesus nachzufolgen, ist das, wofür wir geschaffen wurden. Das ist Sinn und Ziel unserer Existenz. In Kolosser sagt der Apostel Paulus, du kannst noch mal den Kolossertext einblenden, Der Sohn, also Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat sein Ziel in ihm. Und der Apostel Paulus sagt, Jesus hat Gott perfekt verkörpert, perfekt wiedergespiegelt. Er ist das Ebenbild Gottes. Und jetzt dürft ihr einmal raten, über wen das noch gesagt wird. Wer ist das Ebenbild Gottes? Also nur einmal dürft ihr raten, weil es ist so einfach. Bitte? Adam, der Mensch. Der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und das wird auch oft als Identität, dass es unsere Identität ist, verstanden. Aber vielmehr ist Ebenbildlichkeit Gottes unsere Funktion, unsere Rolle, die Gott uns gegeben hat. Gott hat Adam als so einen Priesterkönig geschaffen, der die Rolle von einem Priesterkönig hat und hat ihn ins Paradies gesetzt, einen heiligen Bereich für Gott. Und Gott hat zu Adam gesagt, ich setze dich über diesen Bereich, den sollst du beherrschen und deine Rolle ist, mich zu spielen, mich wiederzuspiegeln als mein Ebenbild. Und diesen Bereich, den ich dir gegeben habe in Verantwortung, der Garten Eden als Heiligtum, auf den sollst du aufpassen und den sollst du beherrschen, so wie ich das Universum, mit den gleichen Werten, mit Gerechtigkeit, Liebe, Gnade, Heiligkeit. Und Gott hat erwartet, dass Adam diesen Bereich vor dem Bösen und vor der Sünde bewahrt. Und an dem Baum, am Sündenfall, der im alten Vorderen Orient der Ort des Gerichts ist, hätte Gott erwartet, dass Adam das Böse erkennt, richtet und aus dem heiligen Bereich draußen hält. Weil wenn wir uns die Frage stellen, wofür bin ich da, welchen Plan hat Gott mit meinem Leben, dürfen wir doch erstmal die Frage stellen, für was ist die Menschheit da? Und dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel. Das Volk Israel, das Land Kanaan, ist wie ein zweiter Garten Eden, wo Gott sich gewünscht hat, dass sein Volk einen Bereich hat, der heilig ist, in dem Gott zu erkennen ist, in dem das Volk Gott widerspiegelt und nach seinen Werten lebt. Und das Gleiche gilt für uns als Gemeinde. Wir sind Gemeinde, Tempel Gottes, ein heiliger Bereich, den wir wie Adam genau mit dem gleichen Auftrag so beherrschen sollen. Das Böse draußen halten und die Sünde und dem Bereich Gott widmen. Und das Gleiche gilt für deinen Verantwortungsbereich, wo du stehst, in deiner Arbeit, in deiner Familie. Ist deine Familie ein heiliger Bereich, den du als Ebenbild Gottes führst und leitest und das Böse draußen hältst und die Sünde und es nach Gottes Werten und Wesen führst? Das bedeutet, wenn wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind und Jesus Christus das perfekte Ebenbild Gottes ist, bedeutet es, wenn wir in die Fußstapfen von Jesus treten, dann werden wir eigentlich nur zu dem, für was wir geschaffen worden sind. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, werden wir eben wieder Ebenbild Gottes, das Ebenbild Jesu Christi. Das ist, was Gott in allererster Linie mit deinem Leben vorhat. Er möchte dich seinem Sohn ähnlich machen, seinem Sohn Jesus Christus. Und Gott wird am Ende vom Leben nicht fragen, wie viel Geld hast du auf dem Konto, Mia, wie viele Klicks und Likes oder Micha, wie berühmt bist du gewesen in deinem Musikbusiness, sondern was Gott am meisten interessiert und am meisten in deinem Leben interessiert ist, wie sehr bist du meinem Sohn Jesus Christus ähnlicher geworden? Das ist, was Gott interessiert. Bist du ein Ebenbild Jesu Christi geworden, ein Ebenbild Gottes? Und ich weiß nicht, wie du jetzt in die Weihnachtszeit gehst, du kannst in die Weihnachtszeit gehen und sagen, ach, schon wieder meine Familie und der hat mir das angetan und der hat schlecht über mich geredet und pipapo. Und du kannst jetzt in diesen Spuren in die Weihnachtszeit gehen, zum Beispiel, oder du kannst dich heute entscheiden, in die Weihnachtszeit in die Fußstapfen Jesu zu treten. Du vergibst deinen Nächsten. Du liebst deine Feinde. Du tust dem, wer dir was Schlechtes getan hat, was Gutes. Das ist Ebenbildlichkeit Gottes. Es gibt eine Geschichte von einer Gemeinde, die sollte einen neuen Pastor bekommen. Und dann hat der Pastor sich gedacht, ich will mal gucken, wie ist die Gemeinde so drauf? Wie tickt die so? Dann hat er sich als Straßenpenner verkleidet und hat sich irgendwo da in die Bank gesetzt. Und dann hat er gewartet und geguckt, naja, kommt einer auf mich zu, lädt mich ein oder wie auch immer, hilft mir, kümmert sich um mich. Nichts passiert. Einen Monat später steht dieser Straßenpenner vorne auf der Kanzel und ist der neue Pastor. Es ist die Frage, ist diese Gemeinde als Gemeinde in der Spur Jesu unterwegs? Sind wir da in der Spur Jesu unterwegs? Ich habe mir die Frage gestellt, die Juden damals, die haben den Messias erwartet, die waren heiß darauf, die waren besessen davon, Ausschau nach Messias zu halten und haben ihn verpasst. Warum? Christian hat es uns gezeigt, weil er anders war wie vorgestellt. Und wir denken aber heute, das kann uns nicht passieren, oder? Also wenn Jesus wiederkommt, kriege ich es schon mit. In Matthäus 25 spricht Jesus von seiner Wiederkunft und sagt, wenn der Menschensohn wiederkommt in der Herrlichkeit, dann wird der links und rechts scheiden, Böcke und Schafe, und wird sagen zu den einen, ich war nackt, ihr habt mich gekleidet, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war einsam, ihr habt mich besucht. Dann sagen die, wann haben wir dich denn gesehen? Und Jesus sagt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Zu den anderen sagt er, ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich hatte Hunger und ihr habt mich nicht gespeist. Dann sagen die, Jesus, wo haben wir dich denn gesehen? Du warst doch gar nicht da. Was ihr einen meiner Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Auch wir sind in der Gefahr, wir bereiten uns auf Jesus vor, feiern Advent, aber wir verpassen eigentlich das, worum es Jesus geht, seiner Spur zu folgen, und die führt zu den Menschen, die Not haben, die einsam sind, die Probleme haben. Und ich stehe heute hier auf der Kanzel. Morgen muss ich alle meine Weihnachtsgeschenke einkaufen, weil ich meine Termine exzellent zugeplant habe. Da bin ich in der Eile und gehe zu Karstadt oder in die City-Galerie, und da ist dann einer, der ruft, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da sage ich, ja, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich will auch die 10 Euro jetzt nicht für dich ausgeben, sondern ich muss ja noch Geschenke kaufen. Und ich muss ja Weihnachten vorbereiten. Das ist Weihnachten verpennt. Ne? Völlig, völlig daneben. Das ist nicht der Spur Jesu Christi folgen. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir der Spur Jesu Christi folgen und ihn widerspiegeln, dann werden wir Menschen, die Zugang verschaffen für andere Menschen. Sie sehen in uns Jesus Christus, sie sehen uns die Ebenbildlichkeit Gottes. Jesus ist der Weg, und wenn wir ihm ähnlicher werden, werden wir auch zu einem verlängerten Weg und verschaffen den Menschen in unserem Umfeld Zugang für das, was wir geschaffen wurden, für den Vater in unserem Himmel. Willst du diesen Fußstapfen folgen? Amen.